Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Etwas, das in diesen Zeiten leider besonders wichtig und notwendig scheint. Heute habe ich jemanden zu Gast, der sicherlich einiges auszusetzen hat an den derzeitigen politischen Entwicklungen und der vor allem nie müde wird, für seine Überzeugungen einzustehen. Er hat die Seebrücke mitgegründet, er hat sich bei verschiedenen anderen Institutionen für die Rechte geflüchteter und migrantisierter Menschen engagiert. Mittlerweile arbeitet er als flüchtlingspolitischer Sprecher bei Pro Asyl. Und damit herzlich willkommen, Tarek Alawi.
Hi Steven.
Hi. Geht es dir gut? Für die Einladung.
Ganz gut eigentlich, abgesehen von der politischen Situation und die Debattenlage im Land, geht es mir persönlich ganz gut. Aber ich merke, man hat zurzeit viel zu tun.
I feel you. Es ist total schön, dass du heute einen Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg zu Gast bist. Bevor wir richtig starten, will ich noch ein bisschen mehr über dich sagen, damit die Menschen, die uns zuhören, ein genaueres Bild von dir haben, wer du bist und was du so machst. Du bist in Syrien aufgewachsen, hast Jura in Aleppo studiert. Kurz nach deiner Ankunft in Deutschland, besser gesagt in Bochum, hast du dich bei der Gruppe Refugee Strike Bochum engagiert und dich für bessere Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete eingesetzt. Seitdem ist viel in deinem Land passiert. Du hast die Seebrücke mitgegründet, du warst beim Flüchtlingsrat Berlin aktiv, du hast dich parteipolitisch für die Grünen ins Zeug gelegt und bist bis heute flüchtlingspolitischer Sprecher und Referent für Kampagnen und Netzwerkarbeit bei Pro Asyl. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass es eine Konstante in deinem Leben gibt, und zwar dein unermüdliches Engagement für Menschenrechte. Würdest du das auch sagen? Und wenn ja, wie kam es denn dazu?
Also ich würde sagen, tatsächlich, das hat auch nicht in Deutschland angefangen, sondern auch in Syrien unter schwierige Bedingungen. Ich habe mich vor meiner Flucht, also ich bin aus Syrien aufgrund meiner politischen Überzeugung für die Menschenrechte bedroht geworden. Und das hat damit zu tun, dass ich beim Roten Halbmond mich jahrelang engagiert habe und in Kriegsgebieten sowohl dort humanitäre Hilfe geleistet mit meinem Team, mit vielen engagierten Leuten, als auch Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentiert. Und ich würde sagen, diese Überzeugung und diese Arbeit, die ich mache, verdanke ich tatsächlich einer politischen Familie, in der ich geboren und aufgewachsen bin, wo wir innerhalb der Familie uns in Syrien unter einer Diktaturschaft nicht uns vorschreiben lassen, dass wir einfach nicht wie oder gelassen haben, dass wir nicht für die Menschenrechte einstehen dürften. Also mein Vater war auch so ein Politiker und der wurde aus Syrien auch damals in den 80ern abgeschoben. Man kann, also der war ein Exil-Oppositioneller damals.
Der wurde aus Syrien abgeschoben?
Aus seinem eigenen Land nach Russland abgeschoben, tatsächlich. Also man kann sich das vorstellen. Und meine Mama war auch so politisch unterwegs. Da hat sie auch so krasse Statements in dem politischen Leben von Syrien geleistet. Und mittlerweile bin ich auch politisch engagiert. Wie gesagt, das hat damals schon in Syrien angefangen.
Das heißt, deine Eltern wurden aus Syrien abgeschoben, aber du bist in Syrien aufgewachsen. Wie ist das passiert?
Da ist tatsächlich so gewesen, in den 80ern musste mein Vater Syrien verlassen. Da gab es eine Revolution in Syrien und da hat das Regime das Gleiche gemacht. Also sie haben eher die progressive Oppositionelle irgendwie gezwungen, das Land zu verlassen und im Ausland zu leben. Und auf der anderen Seite haben sie das Gleiche dargestellt. Okay, es gibt keine linke oder progressive Bewegung hier, es ist nur eine islamistische Terrorbewegung und dann haben sie Städte bombardiert. Das war die Erzählung von dem Regime damals. Das hat mein Vater tatsächlich getroffen. Meine Mama war in Syrien weiterhin, also ist in Syrien geblieben. Und dann irgendwann dürfte mein Vater zu uns nach Syrien kommen. Mhm. Und dann bin ich danach geboren worden. Mhm. Also das heißt, ich habe das selbst alles nicht miterlebt, aber aus Erzählung. Und mein Vater war ein politischer Journalist, das heißt, der war mit seiner Beschreibung, auch mit der arabischen Sprache, sehr bildstark und rhetorisch stark. Das hat sich für mich so angefühlt, als ob ich das selbst miterlebt habe aus seiner Erzählung sozusagen.
Wie geht es dir, wenn du heute Berichte aus Syrien hörst oder liest oder siehst?
Also erstmal, es schmerzt zu sehen, was es in Syrien gerade passiert, was die Menschen dort erleben müssen. Es ist heftig. Es ist nicht nur die Kriegshandlungen, es ist auch die politische Bedrohung, die Verfolgung, die Verhaftung von und das Verschwinden lassen von vielen Aktivistinnen. Auf der anderen Seite die Gesamtwirtschaftslage in Syrien, also nach 13 Jahre Kriegszustände in einem Land. Es funktioniert nichts. Es gibt null Infrastrukturen und alle, die versuchen, irgendwas zu ändern, wurden sofort verhaftet, weil das Regime bzw. eher Assad-Familie hat wirtschaftliche Interessen und sie wollen einfach nur, dass bestimmte Leute irgendwelche Investitionen bekommen und sie verkaufen alles an Russland zum Beispiel, die ganzen Häfen. Und Rohstoffe und so weiter, da hat Russland jetzt offene Verträge mit Syrien und das bedeutet für die Menschen vor Ort in einer der ressourcenreichsten Länder in der Region, also Syrien, sind Menschen am Verhungern. Das schmerzt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, Syrien zu verlassen, beziehungsweise gezwungen dazu zu treffen, es war nie meine Entscheidung. Ich war bis zum letzten Tag tätig in der Nähe von Damaskus in einem Notfalleinsatz. Und ich wusste, dass ich 5 Tage lang habe, um das Land zu verlassen. Ansonsten danach wird mein Name an allen Sicherheitskontrollen beziehungsweise militärischen Kontrollen verbreitet in Syrien. Und deswegen wurde ich tatsächlich von meiner Familie damals gezwungen, für meine eigene Sicherheit das Land zu verlassen. Mein Vater war zu bekannt davor, dass das Regime ihn anfeindet, aber mich kannte niemand damals. Ich war 24 und deswegen wurde ich als Zielscheibe für die Bedrohung gegen meinen Vater genommen. Was dann dazu gesorgt hat, dass mein Vater die Entscheidung getroffen habe, dass ich das Land verlassen musste. Und schon damals wusste ich, dass das eine Einbahnstraße sein wird, dass ich nicht zurückkehren werde. Also ich erinnere mich an den letzten Abend, ich war bis 17 Uhr am Arbeiten. Danach bin ich nach Hause gekommen und zum ersten Mal saßen wir als eine große, also meine beiden Onkel und Tanten haben auch eine Rolle in meinem Leben gespielt, auch in meiner Erziehung. Wir saßen alle bei uns auf dem Balkon. Und das hörte sich alles nach einem endgültigen Abschied. Ich glaube, nur eine Person aus der Runde ist immer noch am Leben. Heute. Mein Vater ist gestorben. Mein Onkel ist gestorben. Tante ist gestorben. Meine Mama ist noch am Leben. Und mein Onkel, mein anderen Onkel halt. Ne? Das war für mich ganz klar, dass Syrien, was in meinem Kopf und in meinen Erinnerungen immer noch ist nicht das Syrien, was gerade, was es gerade gibt. Also, wenn ich jetzt sage, ich vermisse Syrien, dann vermisse ich einfach das Jasmin-Geruch. Ich vermisse die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich vermisse die politischen Runden, die vielen, so wirklich so den großen DenkerInnen, mit denen ich aufgewachsen bin und von ihnen ich viel gelernt habe. Die sind aber alle nicht mehr in Syrien und die Bilder, die in meinem Kopf existieren, nicht mehr. Von daher ist mir klar, ich vermisse einfach nur Bilder. Aber auch wenn ich selbst jetzt zurück nach Syrien kehre, dann ist das nicht mehr das, was in meiner Erinnerung gibt.
Wie ist der Unterschied zwischen Aleppo und Damaskus? Ist es so wie zwischen, weiß ich nicht, Hamburg und Berlin? Oder was ist so, wie ist Syrien in seinen Regionen? Wie unterscheiden die sich? Wie ist es so, als du da aufgewachsen bist? Wo hast du dich da rumgetrieben?
Also ich war fast überall in Syrien, in vielen Regionen. Meine Familie kommt ursprünglich auch aus dem Süden, aus Al-Suwaida. Ist auch so ein sehr alter Ort mit vielen historischen Denkmale und so weiter, die manchmal über 1000 Jahre alt sind oder so. Da hatten wir unser sozusagen so einen Ort, wo wir im Sommer dort sind. Ist bürgig, also das Wetter ist mega nice und so. In Damaskus bin ich geboren und aufgewachsen. Damaskus ist für mich eher diese fröhliche Stadt einfach, wo alles so zusammen abgeht, so ein kreativer Chaos. 5 Millionen Menschen lebten dort vor der Revolution, vor dem Krieg. Und das war alles so eine krasse Mischung an Menschen, die von allen möglichen Hintergründen kommen. Also sowohl Touris, es gab viele Touris in Damaskus, es gab aber auch aus Syrien. Syrien ist nicht das Syrien. Syrien hat über 40 Minderheiten, die in Syrien leben. Und sie waren alle in Damaskus. Sowohl religiöse als auch ethnische Minderheiten. Sie waren alle in Damaskus. Sie hatten alle irgendwie ihre Straßen. Es war so ein krass schönes Zusammenleben, aber auch auf der anderen Seite unter einer Diktaturschaft. Und auf der anderen Seite in Damaskus zum Beispiel war alles gegen eine Offenheit. Also man dürfte miteinander zusammenleben, man könnte miteinander vieles machen. Man sprach einfach von Gleichheit, aber Gleichheit oder Gleichstellung unter einer Diktaturschaft. Das heißt, man darf sich politisch nicht äußern. Und auf der anderen Seite, was mein Leben damals geprägt hat, ist, dass ich mit 16 so gesagt habe, ich wäre Atheist. Und das war in Syrien strafbar.
Okay.
Und da war die Hülle los in unserer Familie. Also da war mein Vater, nee, und das darf man nicht und so weiter. Und ich war, hey, also du bist aber selbst Atheist. Also warum darf ich das nicht machen? Weißt du? Und dann hat er mir, also das Schöne an unserer Familie, man dürfte über alles reden. Solange es innerhalb der Familie ist. Deswegen gab es keine Tabus. Dann hat er gesagt, hey, also ich weiß, warum ich Atheist bin und aus Überzeugung. Aber der hat eine Ablenkungsmanöver damals mit mir gemacht. Ich war 16, ein bisschen naiv. Hat er gesagt, hey, wir haben diese 24 Bücher über alle Religionen der Welt. Wenn du die alle liest und überhaupt keine Religion findest, die dich überzeugt, dann darfst du sagen, dass du Atheist bist.
Also es war auch in der Familie besser, wenn man Christ ist oder so, als wenn man, oder Hindu oder so, als wenn man jetzt Atheist ist.
Naja, der hatte Angst, dass ich damit rausgehe auf die Straße und damit auch mich strafbar mache und verhaftet wurde. So. Aber dann kam ich nach 3 Jahren, nachdem ich alle Bücher gelesen habe, und war ich immer noch nicht von Religion überzeugt. Also, und das beschreibt mein Leben. Weißt du? 3 Jahre lang habe ich 24 Bücher über alle Religionen der Welt, und dann kam ich zurück. Aber damals war ich 19 und da war die Debatte ein bisschen anders mit meinem Vater. Dann hat er viel mehr Sachen erklärt, aber auch mit dem Wissen, dass ich das auch annehmen würde und verstehen würde. Und dann habe ich verstanden, was bedeutet das für die Sicherheit.
Ich glaube, Syrien ist den meisten Deutschen gar nicht so auf der Landkarte oder auf der politischen Karte aufgetaucht, bis irgendwann die ersten Berichte über die Diktatur, den Kriegszustand und die Art und Weise der Kriegsführung öffentlich wurden. Ne? Also die Fassbomben sind ja zum Beispiel ein sehr öffentlich gewordenes Mittel dieser Diktatur. Und es gab ja diesen Film über die Weißhelme.
Ja.
Hast du den gesehen auf Netflix? Ich glaube, der hat
den Film habe ich auf jeden Fall gesehen.
Oscar. Ja. Bekommen. Entspricht das ungefähr der Realität?
Also ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich finde es mega schade, dass Syrien nicht auf die Landkarte von den meisten Deutschen war, weil Syrien ist auch von der deutschen Geschichte mitgeprägt tatsächlich. Und das wissen die meisten Deutschen nicht. Damals in den 60ern gab es Verhaftungen von ehemaligen Nazis in Argentina. Und da ist eine Person aus Argentinien nach Ägypten geflohen, der auf jeden Fall eine Rolle im deutschen Nazi-Staat gespielt hat. Und das wäre Alois Bruno, der Assistent von Adolf Eichmann war. Mhm. Und da hat Assad, der Vater, also der Vater von dem jetzigen Präsident, hat ihn in Syrien aufgenommen und zu seinem politischen Berater gemacht. Das heißt, die deutsche Geschichte spielt bei uns einfach eine massive Rolle, auch selbst in den Foltermethoden. Es gibt eine Foltermethode in den syrischen oder bei den syrischen Geheimdiensten, die heißt das der deutsche Stuhl zum Beispiel. Ach. Also es ist einfach voll von dieser Nazi-Geschichte geprägt. Und auf der anderen Seite, es gab tatsächlich bei uns in der Schule, und das war zwangsläufig, jeder Schüler oder Schülerin in Syrien musste ein Mitglied in Assad-Jugendorganisation sein. Hm. Also sie haben die Nazi-Strukturen in Syrien, in dem Regime zur Verankerung von Assad-Regime kopiert. Hm. Auch selbst die Geheimdienste, die mehrstufige Geheimdienste. Das war auch so der Fall, dass es auch für die Geheimdienste gibt, die auch sie beobachten. Also so war das halt. Ne? Deswegen finde ich mega schade, dass das nicht auf die Landkarte eine Rolle gespielt hat, weil das sollte es sein in der Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Es gab tatsächlich es war ein Anker für ehemalige Nazis, die auch Zuflucht in Syrien gefunden haben. Und dazu gesorgt haben, dass wir so eine Diktaturschaft jetzt in Syrien haben, wo die Menschen daraus fliehen mussten.
Halt, ne? Unter anderem nach Deutschland.
Genau,
und die Deutschen erzählen, dass das alles gar nicht funktioniert. Ne? Es ist wirklich völlig absurd.
Und auf der anderen Seite, Syrien jetzt, also ich würde sagen, das, was wir in den Filmen sehen, beschreibt auch nicht unbedingt die Realität hundertprozentig. Es gab noch viel mehr. Es gab einfach krasse Zerstörung überall.
Also du meinst, es ist noch schlimmer als das, was im Film
gezeigt wird? Es ist viel schlimmer als das, was gezeigt wird. Tatsächlich, also Städte existieren nicht mehr. Es gibt Städte, existieren nicht mehr. Es gibt eine Vertreibung von Bevölkerungen, von bestimmten Minderheiten aus bestimmten Städten, aus bestimmten Regionen. Ja, also es ist noch viel schlimmer. Und was bisher, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nochmal kommen, was ist mit den Gefangenen während der Revolution passiert? Also über 100.000 Menschen sind verschwunden in Syrien. Niemand hat irgendeine Auskunft. Also der Vater einer guten Freundin von mir hier in Berlin ist auch seit über 11 Jahren verschwunden und man weiß nichts darüber und sie kämpft und kämpft und kämpft überall. Und ich glaube, in der Aufarbeitung irgendwann, wenn man dazu kommt, also vielleicht nach Jahren, würden wir noch viel mehr dramatische Informationen bekommen darüber, was in Syrien passierte.
Du hast dich irgendwann, als sich 2012 der bewaffnete Kampf immer mehr abzeichnete, in deiner Art und Weise gegen dieses Regime zu protestieren verändert. Du hast vorher protestiert und dann hast du dich jetzt angefangen, 2012 auf das Thema Menschenrechte zu konzentrieren. Und was war da der Punkt, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt weg von so einer von Druck und Gegendruck, von Protestaktionen, von auch Konfrontation hin zu der Arbeit in Hilfsorganisationen, also der Rote Halbmond als Äquivalent zu dem, was wir als deutsches Rotes Kreuz kennen zum Beispiel. Ja. Was war der Anlass und was hat da den Ausschlag gegeben?
Also ich bin tatsächlich damals für eine Demokratie, für eine offene Gesellschaft auf die Straßen mit vielen Menschen gegangen. Und das Regime hat uns tatsächlich bewaffnet angegriffen. Damals schon 2011. Und es musste irgendwann so den Schritt gemacht werden, dass die Revolution oder die Menschen sich verteidigen können. Und deswegen finde ich einfach eine legitime Entscheidung, damals einfach so Waffen als eine Methode der von Selbstschutz gegen Angriffe des Regimes zu nehmen. Aber für mich persönlich, deswegen will ich das nicht verurteilen, aber auf der anderen Seite, für mich persönlich als Einsatz in meinem Leben, ich will niemanden töten, auch nicht als Selbstverteidigung. Das gehört nicht dazu für mich. Und auf der anderen Seite war es für mich, es war die eine Seite und die andere Seite, aber niemand hat über 60% der Menschen, die weder an einer der Seiten waren, also an keine Seite waren, die aber doch darunter gelitten haben. Und das war für mich der Fokus. Ich will genau der Fokus auf diesen Menschen haben. Ich will Menschen unterstützen und ganz konkret unterstützen. Deswegen war ich in vielen Gebieten unterwegs. Ich war politisch immer noch, ich habe mich immer noch positioniert. Ich bin gegen dieses Regime. Ich bin aber auch gegen jegliche Menschenrechtsverletzung in Syrien. Egal aus welcher Seite das kommt. Und auf der anderen Seite, das war nicht weg aus der Konfrontation, sondern doch viel schlimmer in einer Konfrontation. Weil das Regime könnte immer rechtfertigen, dass die Revolution bewaffnet ist und deswegen musste das Regime Waffen benutzen. Mhm. Wir waren aber als zivilgesellschaftlichen Initiativen und AktivistInnen nicht bewaffnet. Deswegen gibt es überhaupt keine Rechtfertigung, warum uns man verhaftet oder angreift, nur weil wir einfach Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und Hilfe vor Ort leisten. Und deswegen hat das Regime immer wieder so mit schlimmen Methoden immer wieder getrickst gegen uns. Mhm. Aber auch wir waren auch aufgrund unserer Nichtbeteiligung oder eher Einsatz auch in Regimesorte, auch für die andere Seite ein Angriffsziel. Also das heißt, von beiden Seiten waren wir unter Druck. Wir mussten aber mit beiden Seiten irgendwie umgehen, weil wir unsere Arbeit am Ende im Sinne der Menschen leisten mussten. Also es gab manchmal Einsätze bei mir, die in Regimesgebieten angefangen haben, die aber auch im IS-Gebieten beendet wurden. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und ich kam aus einer religiösen Minderheit. Das bedeutet für mich, abgesehen von diesen ganzen politischen Konflikten, für IS war ich einfach nur mit meinem Namen und meiner religiösen Hintergrund so ein Ziel, den man einfach sofort tuten muss, sozusagen. Und mit diesen ganzen Ereignissen musste man umgehen und irgendwie so einen Weg finden, wie man durch Kommunikation aus diesen Sackgassen rauskommt. Mhm. Es gab manchmal so dramatische Szenen, aber zum Glück habe ich mit vielen kompetenten Menschen, also ich war keine Schlüsselperson damals, das war die Lernphase in meinem Leben, aber ich hatte einfach viele Schlüsselpersonen in meinem Leben, von denen ich viel gelernt habe, die aber das so hervorragend durchgekriegt haben, wie wir immer sicher aus jeglicher Einsatz rauskommen könnten.
Hm. Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast kennst, Tarek. Wir müssen noch spielen. Es gibt mehrere Spiele. Eines davon heißt ganz schön knapp und es ist alles auf Zeit.
Ja.
Ich werde jetzt ganz viele Fragen stellen. Du hast eine Minute und musst so schnell antworten, wie es geht. Alles klar?
Mit einem Wort oder einem Satz?
Du kannst ein Wort sagen, einen Satz sagen. Hauptsache okay. Schnell.
Jalla.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Würdest du eine Zeitreise unternehmen? Wenn ja, wohin?
Ja, Syrien Ende 2000.
Welchen guten Tipp hast du zuletzt bekommen?
Ich soll mich mehr sicher fühlen.
Was war dein letztes Kulturerlebnis?
Bratwurst.
Wann hast du dich das letzte Mal geirrt?
Bei der Bundesregierung, Ampelregierung 2021.
Wann warst du zuletzt richtig sauer?
Gestern mit den Wahlergebnissen.
Mit wem hast du noch eine Rechnung offen?
Oje, mit vielen tatsächlich, aber tatsächlich politische Rechnungen habe ich offen, also mit Personen nicht.
Welchen Song hörst du, aber nur heimlich?
Ich höre nur arabische Musik tatsächlich und nur heimlich höre ich tatsächlich so einen arabischen Tanzmusik, worauf ich tanze.
Wunderbar, du hast es geschafft.
Nice.
Es ist alles machbar, aber man muss da auch erstmal durch.
Ja.
Zwei Sachen, da müssen wir natürlich dahin. Das eine ist, was ist mit der Bratwurst passiert? Wie kam es dazu? Welche Bratwurst? Was für eine Bratwurst? Das ist wichtig in Deutschland.
Ich erzähle es immer heimlich, also diese Geschichte. Aber tatsächlich, ich mag Bratwurst. wie lustigerweise. Und ich war in der Deutschen Bahn und ich habe einfach einen veganen Bratwurst gegessen. Hat ein bisschen mit der deutschen Kultur zu tun, oder ich würde sagen, laut Erzählungen ist das deutsche Kultur, also Bratwurst. Mhm. Und ich erlebe es immer wieder bei der Deutschen Bahn. Ich finde, es schmeckt gut.
Aber vegan, keine richtige.
Ja, ich esse Fleisch, ich konsumiere Fleisch, aber tatsächlich Bratwurst bei der Deutschen Bahn esse ich vegan.
Mhm. Okay. Und das Zweite, das ist ein bisschen weniger schön. Du hast ja schon die Landtagswahl in Brandenburg erwähnt. Das reiht sich jetzt ein in mehrere Landtagswahlen und Abstimmungen, auch in Sachsen und Thüringen. Und überall hat die AfD 30% bekommen oder ungefähr ein Drittel der abgegebenen Stimmen. In Thüringen ist sie stärkste Kraft, in Sachsen ist sie knapp hinter der CDU, in Brandenburg jetzt ganz knapp hinter der SPD. Was für ein Ergebnis in diesen drei Landtagswahlen hast du denn gedacht, was kommen wird? Also was wäre das Ergebnis gewesen, was du prognostiziert hast?
Also ich habe gesagt, ich habe es nicht anders erwartet an den Ergebnissen. Das war genau das, was ich mir dachte. Aber ich war die ganze Zeit sauer auf die politische Kommunikation der demokratischen Parteien. Mhm. Wir haben gerade so eine Lage, in der ein möchtegerne Kanzler Friedrich Merz einfach alles oder bereit ist, alles dafür zu nutzen, um Kanzler zu werden. Und dann nutzt er einfach jegliche Möglichkeit, um gegen Geflüchtete zu hetzen, mit der Hoffnung, dass er Stimmen von der AfD abgreift. Wir haben eine Bundesregierung und vor allem innerhalb der SPD tatsächlich, die auch die Debatte massiv, also um diese Sicherheit und so weiter, mitprägen. Vielleicht wurde, also hat ist meine Erklärung, Olaf Scholz hat mit seiner Vergesslichkeit Nancy Faeser angesteckt und sie haben vergessen, dass sie eine Bundesregierung sind und dachten sie arbeiten im Team Merz. Friedrich Merz setzt Forderungen in der Öffentlichkeit, die Bundesregierung veranlasst Gesetze, die genau im Kern das sind, was Friedrich Merz fordert, das aber, was die AfD 2017 in ihre Programme fordert. Also an manchen Stellen geht die Bundesregierung noch viel schlimmer, an manchen Stellen mehr als die AfD. Und das besorgt mich, weil wenn es so weiterläuft, dann würden wir auch noch mehr Erfolge bei der AfD erleben, denen nicht die AfD selbst zu verdanken, dass er einfach, also sie dürfen sich nicht feiern, sondern das hat mit der Stimmung in diesem Land zu tun, weil letztendlich die Gesellschaft vergisst nie. Und sie wissen, dass die AfD einfach Zurückweisungen 2015 gefordert hat, aber auch mit Gewalt. Und sie sehen gerade so Zurückweisung Light-Version ohne Gewalt umgesetzt wird von der Ampelregierung. Da müssen sie einfach keine Kopie der AfD wählen, die nur Light-Versionen umsetzt, sondern denken sie, okay, es ist eine Bestätigung davor, was die AfD fordert, und dann wählen sie die AfD. Während wir auf der anderen Seite bestehende Probleme weiterhin haben. Also das ist was, worüber alle sprechen, Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Natürlich gibt es diese Unzufriedenheit. Ich würde sagen, wir haben strukturell verankerte Probleme, sozialer Art, aber auch in den Infrastrukturen. Die Kommunen sind kaputt gespart über Jahrzehnten. Also auch ausgerechnet von denselben Parteien, die gerade diese Probleme auf den Schultern von geflüchteten Menschen tragen. Es ist nicht so, dass wir seit 2021 Knappheit in der Wohnraum in Deutschland haben, sondern ich kam nach Deutschland 2015 und damals wurde mir schon gesagt, es ist super schwer in Bochum eine Wohnung zu finden, und das war Bochum, nicht Berlin halt. Ne? Das heißt, damals kam ich an in einer Situation, wo es eine Knappheit mit bezahlbarem Wohnraum gibt. Und auf der anderen Seite, es ist nicht so, dass wir keinen Wohnraum haben, sondern wenn ich bereit wäre, jetzt in Berlin für eine Wohnung 2.500 Euro Kaltmiete monatlich zu bezahlen, dann finde ich hunderte von Wohnungen in Berlin. Mhm. Aber nur mit einem Hartz-IV-Satz oder ein bisschen mehr drüber oder irgendwie bezahlbar, findet man keine Wohnungen. Und das sind Probleme, die es seit Jahrzehnten in dieser Gesellschaft gibt. Und gerade würden Geflüchtete davor als Sündenbock dargestellt in der Öffentlichkeit, von denselben Parteien, die es versäumt haben, diese Infrastrukturen besser aufzubauen. Im Jahr 2007, Steven, hat Deutschland über 2000 soziale Wohnungen im Jahr aufgebaut. Im Jahr 2021, rate eine Zahl, wie viel wir an sozialen Wohnungen im Jahr aufgebaut haben.
Ich glaube, es ist gar nicht so wenig, aber es, ach so, an sozialen Wohnungsbau meinst du?
An sozialen Wohnungsbau.
Gute Frage.
Ich helfe dir. Ich helfe dir. Das ist die Hälfte von 2000. Das ist 1000. Das heißt, 2007 war der Bedarf geringer und die bezahlbaren Wohnungen waren viel mehr. 2021 der Bedarf einfach massiv gestiegen, aber der Aufbau ist auf die Hälfte reduziert worden. Und all das unter Union-Regierungen. Und jetzt kommt ein Friedrich Merz und sagt, wir finden keine Wohnungen, weil Flüchtlinge hier leben. Weißt du, das macht mich einfach krass wütend. Das macht mich krass wütend.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Ich glaube, man muss ja an diesen Zwei-Stellschrauben ansetzen, dass wir in Deutschland schlechte Politik haben. Da kann man, glaube ich, alle Parteien in die Haftung nehmen. Ne? Also es gibt ja im Prinzip vier Parteien, die auf Bundesebene regieren. Das ist die Union, die FDP, die SPD und die Grünen. Und die haben ja in den letzten 70 Jahren jetzt Entscheidungen getroffen, die zu dem führen, was heute ist. Ne? Also Brücken stürzen ein, die Bahn ist kaputt gespart, die Schulen sind marode. Unsere, also die PISA-Studien, ne, seit 25 Jahren sind die verheerend. Die Ungleichheit nimmt zu, Wohnung, Gesundheit. Also die gesamte Infrastruktur ist ja ziemlich marode. Und das haben, glaube ich, alle Parteien hinbekommen. Also da kann man wirklich keine Partei ausnehmen. Also Rot-Grün hat die Hartz IV und die Agenda-Reform eingeführt, wodurch sie ganz, ganz viele Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit getrieben haben. Infrastrukturprobleme gab es unter CDU, SPD, Grüne, FDP, also wirklich alle Parteien. Aber ich glaube, es gibt eine Partei, da muss man die Unionsparteien oder die Union tatsächlich herausnehmen, besondererweise, die die Verantwortung für alles das besonders auf Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, Araber, Muslime etc. verweisen oder aufbürden. Und ich glaube, das ist ja etwas, was immer durcheinander gerät, dass diese Infrastruktur kaputt ist. Daran haben alle Parteien Anteil. Also da bin ich ganz gegen CDU-Bashing. Also die SPD hat in den letzten Jahren so lange mitregiert. Die Grünen, die sind jetzt auch nicht in der Lage, irgendwie kluge Infrastrukturpolitik zu leisten und auch Gesundheitswohnungsbaupolitik etc. Aber diese rassistische Zuspitzung in der politischen Kommunikation, da ist die CDU tatsächlich ungeschlagen. Im Windschatten davon läuft die FDP, die SPD macht immer mit und die Grünen, die machen auch immer mit, aber immer mit Bauchschmerzen.
Ja, also das würde ich niemals widersprechen. Tatsächlich, also du hast es tatsächlich ganz genau beschrieben. Also, ja. Ich will auch die Bundesregierung niemals aus der Verantwortung wegnehmen. Mhm. Also auch nicht in ihre auch ehemaligen Beteiligungen von einzelnen Parteien an die Regierung. Also von daher bin ich hundertprozentig deiner Meinung.
Und das hat ja auch Einschlag gehabt in dein Leben. Du warst ja politisch aktiv. Warst du Politiker eigentlich? Oder warst du nur politisch interessiert?
Also Politiker im Sinne von Berufspolitiker war ich noch nie und ich glaube, ich würde nicht sein. Ich habe für die Grünen kandidiert, 21, aber auch mit der Hoffnung, dass die Grünen eine andere Politik machen. Also jetzt mit der Kandidatur wurde es am Ende nicht. Ich habe meine Kandidatur zurückgezogen damals aufgrund von massiver Gefahr über mein Leben und das Leben von nahestehenden Menschen, also von Rechtsextremisten hier in Deutschland. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen, aber ich bin auch selbst aus der Partei danach ausgetreten.
Warum?
Aus Enttäuschung von der Asyl- und Migrationspolitik der Grünen. Ich wollte diese Politik nicht mehr mittragen. Und vor allem, also mein Austritt war, es gab zwei Auslöser und das sind die Zustimmung der Bundesregierung auf europäischer Ebene für die Reform vom gesamteuropäischen Asylsystem, das auch zulässt, dass Geflüchtete an den Außengrenzen verhaftet wurden, mehrere Monate. Dass
das Recht ist auf das sogenannte GEAS, ne?
GEAS-Reform, ja. Ich wollte keine Fachbegriffe benutzen, aber GEAS-Reform auf jeden Fall ist das. Und das andere ist parallel und was unter dem Radar im Schatten von GEAS-Reform in Deutschland lief, ist das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz, was in Deutschland verabschiedet wurde, im Bundestag abgestimmt wurde damals, was auch die Polizeibehörden massive Befugnisse dann zugibt in Bezug auf Abschiebungen, aber auch die Ausländerbehörden und so weiter. Und da dachte ich, ich kann dieser Politik der Grünen mit Migration und Asylpolitik nicht mehr mittragen. Das ist nicht die grüne Partei, in der ich eingetreten bin. Es gab einfach eine massive Änderung in der Richtung. Und deswegen bin ich aus Protest ausgestiegen, aber auch mit weiteren Personen, die eine ähnliche Biografie wie mich haben, die auch Funktionäre in der Partei waren. Also eher manche waren SprecherInnen von Landesarbeitsgemeinschaften für Flucht und Migration bei den Grünen. Ich war damals Sprecher von Bundesarbeitsgemeinschaft Flucht und Migration. Und wir sind alle, und alle waren also erst seit 2014 oder 15 in Deutschland und wir sind alle zusammen ausgestiegen aus Protest. Damals ging es auch viral, vor einem Jahr ungefähr, in den Medien.
Was ja interessant ist, das muss man ja sagen, wir haben ja, ich weiß nicht, wie man zählt, 6 Parteien, glaube ich, im Bundestag. Die sitzen dann, oder noch mehr, irgendwie in der Berliner Runde, das sind dann irgendwie die AfD, CDU, CSU, meinetwegen noch als eigene Partei, FDP, SPD, Grüne und Linke. Also 6 beziehungsweise 7 Parteien. Und es gibt ja im Prinzip keine einzige linke Partei außer der Linken, da können wir gleich sicherlich nochmal zu sprechen, aber es gibt ja keine linke Partei, die sich mit Rückgrat und Selbstbewusstsein in den letzten Wochen hingestellt hat und hat gesagt, nein, wir machen diese Rechtsverschiebung, diesen Rechtsradikalismus, diese rassistische Erzählung nicht mit. Also von wirklich allen Parteien im Bundestag bis auf eine, und die ist auch aus anderen Gründen sicherlich problematisch, aber ja, aus all, oder wobei ich glaube, das BSW ist ja wegen irgendwelchen Übertritten jetzt auch irgendwie da vertreten, aber ich glaube nicht als Fraktion, aber in dieser Fraktionsstärke oder in dieser Gruppenstärke gab es ja keine echte, ernstzunehmende linke Partei. Und da hätte man gedacht, zumindest die FDP, die hat ja irgendwie so einen liberalen Anspruch, die SPD, das ist ja irgendwie so eine, zumindest, ne, also die wurde bei der vorletzten oder letzten Bundestagswahl, die wurden ja noch so richtig als Sozialisten, Kommunisten beschimpft und rote Sockenkampagne. Die Grünen sind ja sowieso der linke Angstgegner und Hassgegner für viele. Aber alle haben mitgemacht, am selben Strang gezogen, haben diese ganzen Erzählungen vervielfältigt, haben sich da irgendwie vor den Karren spannen lassen. Warum ist es so? Jetzt warst du ja inmitten dieser politischen Landschaft. Wie kann es eigentlich sein, dass es so wenig politische Vielfalt gibt, wenn es um dieses Thema geht?
Das ist tatsächlich ein Muster, was immer wieder eintritt in Deutschland tatsächlich. Also ich, zwar lebe ich seit 2015 in Deutschland, aber ich habe mich viel mit der deutschen Geschichte, aber auch in den letzten Jahrzehnten beschäftigt. Und ich habe einfach damals dieses Muster auch erlebt, Anfang der 90er, wo das Asylreform oder mitbekommen, wie die politischen Parteien damals reagiert haben. Und die ganzen Verschärfungen, also es ist nicht so, dass wir zum ersten Mal Verschärfungen in den Sozialgesetzen von geflüchteten Menschen erleben oder eher solche Verschärfungen erleben, sondern das ist immer ein Muster. Es gibt immer wieder diese Phasen, wo Rechte stark kommen, rechte Narrativen stark kommen in den Medien und alle Parteien denken, anstattdessen, dass sie jetzt eine progressive Politik machen, dann fangen sie an mit Verschärfungen gegen Geflüchteten. Und das hat bisher noch nie funktioniert. Also, dieses Thema. Zurückweisungen, bessere Abschiebungen und so weiter. Das gab es in den 80ern, das gab es in den 90ern, das gab es in den 2000ern und das gibt es auch 2015 und jetzt 2024. Ne? Also es ist nicht das erste Mal. Und bisher, was mich wundert, ist kein Politiker auf die Idee gekommen zu sehen, hey Leute, wir machen immer wieder das Gleiche und das dreht sich immer wieder. Lass mal einfach versuchen, gegenzuhalten. Einmal so gegenzuhalten und zu sagen, nein, das ist gegen allem, woran wir glauben als eine Politik, gegen unsere Verfassung, gegen Rechtsstaatlichkeit, diese ganzen Verschärfungsvorschläge, das machen wir nicht mit. Und die Probleme sind nicht Geflüchtete, sondern wir haben Probleme woanders und die müssen wir lösen. Und deswegen brauchen wir alle einen Zusammenhalt in der Gesellschaft, um die zu lösen, zusammen zu lösen. Das gibt's nicht. Und ich glaube, es liegt daran, dass es keine so mutige Politik in diesem Land gemacht wird. Also die Menschen gehen einfach die gleichen oder Politiker in Deutschland gehen immer wieder den gleichen Muster, weil sie wissen, da bleiben sie in ihrer Komfortzone und dann verschärfen sie und dann irgendwann gibt es gesellschaftliche Proteste und dann würden diese Verschärfungen dann wieder aufgehoben. Ich nehme das anhand von Asylbewerberleistungsgesetz. Ne? Also da war es in den 90ern war es bis zu 4 Jahre Asylbewerberleistungsgesetz ohne Anlehnung an Bürgergeld oder Hartz IV damals. Und dann wurde das verkürzt und dann wieder jetzt verlängert auf 3 Jahre. Und das gibt es immer wieder. Die Verschärfungen und so Aufhebung von den gleichen Verschärfungen unter anderen Namen. Also einmal heißt das Residenzpflicht und auf bei der anderen Phase heißt das Wohnsitzauflage und so weiter. Und das wird alles immer wieder durch zivilgesellschaftliche Arbeit von Gerichten kassiert. Also jetzt mit dem neuen Gesetz, was verabschiedet wird, also was eher die sozialen Leistungen auf null reduziert für Menschen, die Fingerabdrücke in anderen, also sogenannte Dublin-Fälle, in anderen europäischen Mitgliedstaaten leben. Da wissen wir bei ProAsyl, wir werden das einfach vor dem Bundesverfassungsgericht super schnell kassieren. Also nicht das Gesetz, sondern durch Einzelfälle würden wir einfach wir sind bereit, bis zur höchsten Instanz dagegen zu klagen, um das zu kassieren. Nur die Frage, die Stimmung können wir nicht wieder einfach zurückholen, weil diese ganze Kommunikation und Verschärfung führt dazu, dass eine Stimmung in der Gesellschaft gibt, okay, mit diesen Verschärfungen hat die Politik uns versprochen, dass es jetzt alles besser wird und dann Probleme gelöst werden. Und natürlich wissen wir als Fachpersonen, dass diese Verschärfungen keine Probleme lösen würden, weil die Probleme komplett woanders liegen. Und dann irgendwann der normale Bürger wird einfach kapieren, okay, nein, das hat keine Probleme gelöst. Und dann würden sie nochmal wütender auf die Ampelregierung. Also, wenn man die Statistiken sieht, und das ist auch lustig auch ein bisschen, die Ampelregierung ist eine der Regierungen, die meisten Versprechen in ihrer Koalitionsvertrag umgesetzt hat. Die Stimmung in der Gesellschaft ist aber, die Ampelregierung tut nichts und es hat sich überhaupt nichts verändert an unserer Situation. Und das liegt einfach daran, dass die Ampelregierung ihre Veränderung in Bezug auf die Abschottung und Entrechtung von geflüchteten Menschen und dass keine Menschen Asylanträge stellen sollen, einfach adressiert. Und dann Fakt ist, Migration ist ein Fakt. Es ist kein Problem. Die Menschen migrieren seit Jahrtausenden. Es ist kein Phänomen, wo wir jetzt sagen, in den letzten 100 Jahren haben die Menschen angefangen zu fliehen. Die ersten Geflüchtete waren in den Zeiten also die ersten offiziellen Asylanträge in der Geschichte waren in den Zeiten, also aus Mekka nach Äthiopien, jetziger Äthiopien, wo Muslime damals aufgrund der Unterdrückung von der Mehrheitsgesellschaft, die das neue Religion Islam nicht akzeptiert hat, nach Äthiopien zu den Christen dort geflohen sind und dann Asylanträge gestellt haben und Schutz bekamen. Man soll sich das vorstellen. Ja, und jetzt tun wir, als wäre das so ein riesiges Problem. Es ist ein Fakt. Und solange wir Migration und Flucht nicht als ein Fakt behandeln, dann haben wir selbst ein riesiges Problem, Steven.
So, du bist ja jetzt schön auf Betriebstemperatur. Da kannst du direkt weiterbleiben. Wir haben das zweite Spiel, das heißt tabulose Meckerecke. Und du sollst einmal Vollgas geben. Du hast 1 Minute Zeit. Du kannst schimpfen und ausrasten. Wir biepen alles das, was juristisch relevant ist und nicht dem Jugendschutz entspricht. Das biepen wir dann weg. Aber jetzt hast du 1 Minute und kannst richtig, richtig vom Leder ziehen. Und danach sprechen wir mal über ein verwandtes Thema. und gucken, wie wir da weiterkommen.
Ja.
Ganz schön.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht eine Person, die viel schimpft. Es ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, jetzt zu schimpfen. mir fällt aber gerade nichts auf, irgendwie, Steven. Ich weiß nicht, warum. Weißt du, ich bin sauer, aber ich bin so eine Art Person, die, auch wenn sie sauer ist, dann viel ruhiger wird. Und nicht aufgebrachter. Also ich bin nicht derjenige, der jemals schimpfen würde. Weiß ich nicht, warum. Sorry, ich musste dein Spiel versauen. Es tut mir mega leid.
Das ist aber auch gar nicht schlimm.
Und weißt du, also das Lustige daran, ich kenne super wenige Schimpfworte auf Deutsch. Also, ich erzähle eine lustige Geschichte tatsächlich. Ich habe ja meine deutsche Sprache durch Arbeit bei zivilgesellschaftlichen Organisationen und Kommunikation mit Menschen in Bochum gelernt. Ich habe nie einen Deutschkurs gemacht. Ich war nie in einem Deutschkurs, ja. Und deswegen, durch meine Arbeit in zivilgesellschaftlichen Organisationen, habe ich die juristische Sprache gelernt. Und ich kann auch so umgehen mit Alltagssprache, aber ich kenne so viele Sachen gar nicht, wie zum Beispiel Namen von Obst und Gemüse. Die kenne ich gar nicht. Die kenne ich vom Sehen. Warum brauche ich den Namen auf Deutsch? Die kenne ich auf Arabisch. Ich weiß, was ich da machen soll. Und bei Lidl machen sie mir keine Sprachberufung, ob ich deren Namen kenne oder nicht. Die kann ich kaufen. Und also auch unter anderem sind Schimpfworte, die ich nicht gelernt habe auf Deutsch. Irgendwie, vielleicht brauche ich Menschen in meinem Leben, die mir das beibringen. Also das sind alles politisch korrekte Menschen in meinem Leben, die auch nicht schimpfen und deswegen lerne ich das nicht.
Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich kenne das aber tatsächlich auch. Und zwar, ich spreche noch Tamilisch, aber nicht sonderlich gut. Und ich war viele, viele Jahre in einer tamilischen Kirchengemeinde und kann also relativ viel in diesem christlichen Vokabular total gut auf Tamilisch. Aber wirklich so ein Satz wie, guten Tag, ich hätte gerne ein Käsebrot, aber das ist mir jetzt zu teuer. Da struggle ich tatsächlich schon, ne? Also so hier so Psalmen und Hymnen und diese ganzen Liturgien, das einfach. Und im Englischen geht es mir ähnlich. Ich spreche auch relativ wenig Alltagsenglisch, wenn dann ganz, ganz viel in so einem beruflichen Kontext oder eben in einem politischen Kontext. Ich habe einfach jetzt mittlerweile weit über 20 Jahre gucke ich irgendwelche politischen Sendungen, Talkshows und irgendwie so Sachen oder Late-Night-Shows. Und dann kriegt man das Vokabular der politischen Sphäre mit oder eben auch dieser beruflichen und Management-Sphäre, aber nicht der Alltagssphäre. Und das finde ich super interessant. So, jetzt hast du gar nicht geflucht. Dann müssen wir einfach weitermachen.
Schade, schade.
Schade, Schokolade.
Das war eine Möglichkeit, um was rauszulassen.
Gut, musst du dann woanders machen. Wir sind ja jetzt gerade bei der politischen Landschaft in Deutschland und der Frage, warum das alles so eine Rechtsverschiebung gibt. Es gibt aber auch keine richtige Linke. Es gibt aber vor allen Dingen irgendwie in Deutschland, wenn wir jetzt über das, also jetzt nicht so wahnsinnig viel über das Thema Infrastruktur sprechen, sondern über das Thema Politik, politischer Extremismus, der Kampf dagegen. Du bist ja vor zwei Extremisten geflohen, ne? Vor den Islamisten oder vor einer islamistischen Diktatur in Syrien, kommst nach Deutschland, wirst hier wiederum bedroht von irgendwelchen Rechtsextremen. Wir sind ja in den letzten Wochen, Monaten, Jahren hoffentlich auch an so einen Punkt gekommen, wo beides relativ ähnlich auch sein kann, ne? Also bei den türkischen Grauen Wölfen. Das
sind Zwillinge, ne?
Das sind gewissermaßen Zwillinge. Bei den türkischen Grauen Wölfen wissen wir, da vereinigt sich dann der Nationalfaschismus mit so einer religiös aufgeladenen Komponente des Islamismus. Also literally dasselbe. Warum gibt es in Deutschland so viel Hemmungen oder warum gibt es niemanden, der so etabliert über Islamismus genauso wie über Rassismus, genauso wie über Rechtsextremismus, genauso wie über Antisemitismus spricht? Es gibt ja offensichtlich tatsächlich eine Form von Lücke. Es gibt entweder diejenigen, die sich sehr stark gegen Rechtsextremismus engagieren. Auf der rechten Seite wiederum engagiert man sich mit sehr zweifelhaftem Interesse oder mit zweifelhaften Maßnahmen gegen Islamismus, um dann alle Muslime da irgendwie reinzupacken.
Ja.
Aber den könnte man ja das Wasser abgraben, indem man sagt, ja, pass auf, wir setzen uns ein gegen Rassismus, gegen Muslime, aber gleichzeitig auch gegen Islamisten, die beispielsweise Frauen, Juden, Schwule etc. auf dem Kieker haben. Ja. Das ist ja etwas, auch das ist ja eine Lücke. Also es ist ja nicht nur eine linke Politik und eine linke Partei, die fehlt in Deutschland, sondern auch eine Strömung, eine Bewegung, eine Organisation, die sich gegen tatsächlich jede Form von Extremismus einsetzt. Warum ist das so?
Es gibt tatsächlich. Das sind auch Einzelpersonen, die sich auch nicht so viel offenbaren. Es gibt viele tatsächlich Menschen mit Migrationsgeschichte, die gegen Radikalisierung arbeiten, also eher gegen Islamismus. Halt, ne? Aber ich glaube, es herrscht auch eine große Angst, einfach zusammengestellt zu werden mit manchen, die behaupten, gegen Islamismus und Radikalisierung zu arbeiten, aber arbeiten sie in der Tat gegen Muslime mit rassistischen Narrativen. Das gibt es tatsächlich und das dominiert die Öffentlichkeit. Diese Menschen haben auch große Reichweite, also es gibt schon manche bekannten Namen von ihnen. Also das, und deswegen haben viele Menschen Angst, einfach so, dass deren Arbeit instrumentalisiert wird von den Rechten und Rechtsextremisten, um allen Muslime zu diskreditieren. Und das haben wir das gesehen. Weißt du, also ein Einzelattentäter, der im Namen oder im Auftrag vom IS, eine Terrororganisation, in Deutschland Menschen getötet hat. Einer der Verletzten war selbst Geflüchteter, war Iran. Es hätte jeder von uns dort sein können und jeder von uns, wenn er dort gewesen wäre oder sie, dann wäre auch selbst angegriffen. Weißt du, also es gab keine Differenzierung, wer vor Ort ist. Und so ein Attentat hat dazu geführt, dass selbst in den demokratischen Parteien einfach ein Generalverdacht gegen alle Muslime und Geflüchtete gab. Und das haben wir zum Beispiel bei Pro Asyl. Also wir haben ein Statement, meiner Meinung nach ein starkes Statement auch rausgebracht, die gesagt hat, wir sind natürlich gegen Extremismus aller Arten und darunter Islamismus ist eine Art dieser Extremismus. Aber wir sind einfach hundertprozentig dagegen, dass allen Menschen, dass 1,4 Millionen Menschen aus Afghanistan und Syrien, die immer noch nur diese Staatsangehörigkeit haben, also das heißt, ich wurde nicht mitgezählt als Person, weil ich auch Deutsche bin. Es kann nicht sein, dass ein Attentäter 1,4 Millionen Menschen diskreditiert und dazu führt, dass sie alle unter einen Generalverdacht gestellt werden. Und das ist einfach eine Politik der Angstmachung. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn nur eine Initiative daran gearbeitet. Es funktioniert nur, wenn wir alle in der politischen Landschaft einfach verstehen, wir sind alle angegriffen. Also sowohl von Islamismus als auch von Rechtsextremismus. Und wir dürfen uns nicht spalten lassen. Das, was uns vereint, ist viel größer, und zwar unsere Demokratie. Ja, vereint uns. Aber sowohl die Islamisten, wenn sie uns angreifen, als auch die Rechtsextremisten, wenn sie uns angreifen, sie wollen einfach unsere Demokratie austesten. Und deswegen müssen wir einfach mit einem Front dagegen kämpfen.
Ich glaube, es gibt einfach wenig kluge Auseinandersetzungen. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Also diese Geschichte, dass Islamisten auch einfach Muslime angreifen, dass viele Muslime vor Islamisten fliehen, dass in Solingen ein iranischer, also ein persischer, ich weiß nicht, ob er Muslim ist oder nicht, aber irgendwie jemand, der aus einem Land kommt oder dessen Eltern aus einem Land kommen, wo irgendwie der Islam Staatsreligion ist, dass der irgendwie ein Messer an den Hals bekommt. Ja, dass irgendwie in Siegen dann drei muslimische Frauen dann eine messerschwingende Mitfahrerin überwältigen müssen. Auf der anderen Seite interessiert sie auch die Rechtsextremen nicht, ob Deutsche sterben. Ne? Also der Attentäter von Halle, der wollte erst Juden umbringen, ist an der Tür gescheitert, sonst hätte er 50 Jüdinnen und Juden umgebracht, ist dann weiter zur Dönerbude, wollte da Türken oder Araber oder Muslime umbringen. Und weil er die nicht gefunden hat, hat er dann zwei Zivilisten auf der Straße getötet, zwei Deutsche ohne Migrationshintergrund. Also das ist wirklich, auch in diesem Punkt sind die sich ja irgendwie gleich. Und ich glaube, dass es genau, dass es einerseits diese große Gefahr gibt, wenn man über Islamismus spricht, dass man damit instrumentalisiert wird von den Rechten. Gleichzeitig hilft es ja nichts. Man muss ja trotzdem tun. Und ich glaube, da sind, also ich persönlich schreibe und arbeite ja viel zu Rechtsextremismus. Deshalb ist Islamismus überhaupt gar nicht mein Fachgebiet. Aber ich glaube, dort, wo Menschen sich damit auseinandersetzen, muss es auch eine bessere Auseinandersetzung geben. Und ich persönlich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja auf Kriegsfuß mit den Islamverbänden. Die sind für mich jetzt auch immer eher schwierig. Also da frage ich mich auch, wozu es die in dieser Form eigentlich noch braucht.
Ja.
Wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Dinge gesprochen, die in deinem Leben so passiert sind, also deine Kindheit und Jugend in Syrien, dein Aktivismus, du bist nach Deutschland gekommen, hast dich hier engagiert, du bist bei den Grünen gewesen, bist jetzt bei Pro Asyl, die Landtagswahl ist irgendwie passiert, aber wir müssen ja auch irgendwie nach vorne schauen. Und das, was mich jetzt interessiert, ist, was sind denn so die nächsten Themen, was sind so die nächsten Projekte, die ihr bei Pro Asyl auf dem Tisch liegen habt? Was sind die Dinge, mit denen du dich beschäftigen wirst, um uns alle gemeinschaftlich aus diesem ganzen furchtbaren Elend irgendwie rauszukommen?
Ja, also tatsächlich arbeiten wir gerade, also die Bundestagswahlen kommen ja demnächst und da wollen wir auch politische Forderungen in Bezug auf Flucht und Migration auch stellen, aber wir merken gerade, also an wem sollen wir die politischen Forderungen stellen und ist das die Aufhebung der Verschärfung, die durch die gleichen Parteien jetzt durchgeführt wird? Also weißt du, so. Ich glaube, das ist so ein Thema, was wir bearbeiten. Auf der anderen Seite, wir bearbeiten das Thema, das neue Gesetz, was europarechtswidrig und verfassungswidrig ist, was, glaube ich, viele in unserer Gesellschaft treffen wird, weil es geht nicht nur um Flucht und geflüchtete Menschen, sondern es gibt auch die Polizeibehörden, viele Befugnisse in Bezug auf Beobachtung und Überwachung und so weiter. Es wird wirklich spürbar für alle in der Gesellschaft sein. Daran arbeiten wir aber auch mit unserem Kernthema Flucht und Migration tatsächlich. Und ich persönlich, ich lebe hier ja seit 9 Jahren und ich habe vor, wenn ich 10 Jahre in Deutschland habe, einfach mein erstes Buch über 10 Jahre Deutschland zu veröffentlichen. Und das ist eher so ein privates Projekt, woran ich gerade arbeite. Ich glaube, es wird auf jeden Fall in der politischen Debatte was dazu beitragen. Aber trotzdem ist so ein privates Projekt von mir. Das sind so 3 Schwerpunkte, die ich gerade habe.
Was ist deine Prognose für die Bundestagswahl?
Ich befürchte, dass wir mit noch weiteren, also wenn dieser Diskurs so bleibt, dass wir weiter mit steigenden Rechten auf Bundesebene dann umgehen müssen. Ein BSW wird auf jeden Fall einziehen mit vielleicht so mehr Stimmen als die Linken. Ich bin mir nicht sicher, ob die Linken als Partei einziehen würden. Ich hoffe, dass sie einziehen. Ich glaube, Merz bereitet sich vor auf eine Kanzlerperiode. Ich weiß es nicht. Ach, das macht mir Kopfschmerzen auch. Also Friedrich Merz als Kanzler, das wird niemandem in diesem Land was Gutes tun. Und ich glaube, die anderen Parteien würden mit massiven Verlusten jetzt bestraft werden.
Wir sind am Ende unseres Interviews und wir enden immer damit, dass Menschen, die sich engagieren, Menschen, die aktivistisch tätig sind, gut vernetzt sind. Die kennen andere Leute, die kennen andere Produkte, vielleicht gibt es auch ein gutes Buch oder irgendwie ein Projekt oder einen Film. Und dafür dürfen sie Werbung machen. Das ist jetzt hier quasi eine kostenlose Werbeanzeige für dich, für deine Freunde, für Menschen, die du magst, wo du denkst, die machen eine wichtige Arbeit. Und da kannst du dir tatsächlich 1-2 Minuten Zeit nehmen.
Geil.
Und deine Werbeanzeige kommt jetzt.
Klar würde ich.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Zwei Werbeanzeigen habe ich tatsächlich. Die eine ist eine Petition von Pro Asyl, die wir gemeinsam mit Camp Act gegen das neue Gesetz veröffentlicht haben. Mittlerweile haben wir über 50.000 Unterzeichnungen. Und gerne, unterzeichnet gerne, es gibt noch Zeit. Das zweite ist ein Buch von Arne Sensroth. Das Buch heißt Machtübernahme. Lies das Buch. Wir haben viele über jetzigen Diagnosen gesprochen. Aber das Buch hat mir persönlich Hoffnung gegeben. Ich will das nicht verbrennen. Lies das, es ist auf jeden Fall lesenswert.
Tarek, vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz wunderbar. Ein großer Ritt über mehrere Kontinente, unterschiedliche Länder. Dein Leben, das ist ja, du bist ja ein halbwegs junger Mensch, das reicht ja jetzt schon, also das, was du erlebt hast, für 3 bis 4 Leben, um sie damit auszufüllen. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dich einsetzt. Schön, dass du deine Lebenszeit einbringst, um diese Welt besser zu machen. Schön, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Und wie immer der Wunsch, die Aufforderung, abonniert ganz schön laut, hört die Beiträge, empfiehlt uns weiter, schaut vorbei auf Instagram und lest die Beiträge auf veto-mag.de. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Euer Steven.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.